DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns geht es heute hauptsächlich um Diabetes, unter anderem mit folgenden Themen. Die Rolle der Beta-Zellen beim Diabetes und wie Forscher versuchen, sie für die Therapie zu nutzen.
Für die Zukunft können wir dann reifere Beta-Zellen transplantieren, in der Hoffnung, dass die dann natürlich die richtigen Mengen an Insulin sezernieren.
Diabetisches Fußsyndrom. Sind Amputationen beim Diabetes nicht oft vermeidbar? Und vermeidbare Operationen auch am Rücken? Darüber spreche ich mit dem Wirbelsäulenspezialisten Martin Marjanovic.
Wenn Sie die Operationszahlen am Rücken sehen, operieren wir Deutschen ein Vielfaches dessen, was in anderen Ländern operiert wird. Also über 3-mal so viel wie die Franzosen, 6-mal so viel wie die Engländer, 8-mal so viel wie die Italiener pro Kopf der Bevölkerung.
Diabetes, die Zuckerkrankheit, die kennt doch jeder bzw. glaubt zu wissen, was es damit auf sich hat. Aber weit gefehlt. Noch immer gibt es in der Bevölkerung viel Halbwissen zu dieser Krankheit, Missverständnisse und Mythen. Was stimmt denn nun und was nicht? Wir haben einige Fakten zu Diabetes zusammengestellt. Julia Vergin und Nikolaus Martin stellen sie vor.
Diabetes, das ist doch diese harmlose Zuckerkrankheit.
Richtig und falsch. Richtig ist, Diabetes wird auch Zuckerkrankheit genannt. Der Begriff geht darauf zurück, dass unbehandelte Diabetiker mit ihrem Urin Zucker ausscheiden und dieser dadurch süßlich riecht. Die Stoffwechselkrankheit lässt sich gut behandeln, doch harmlos ist sie nicht. Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall können Folgen einer Diabeteserkrankung sein, genau wie Nieren- oder Augenschäden. Alle 6 Sekunden stirbt jemand an der Krankheit. Die WHO prognostiziert, dass Diabetes schon im Jahr 2030 die 7. häufigste Todesursache sein wird.
Diabetes bekommt, wer zu viel Zucker isst, oder?
Nicht direkt. Zunächst müssen verschiedene Diabetestypen unterschieden werden. Bei Typ 1 produziert der Körper aufgrund einer genetischen Störung zu wenig Insulin. Bei Typ 2 kann das Insulin nicht richtig verarbeitet werden. Daneben gibt es auch noch weniger verbreitete Formen wie den Schwangerschaftsdiabetes. Der Typ 2 ist sozusagen die erworbene Form, die rund 90% aller Diabetiker haben, den Diabetes mellitus. Er entsteht oft durch Bewegungsmangel und Übergewicht als Folge von zu fettiger, kohlenhydratreicher und zuckerlastiger Ernährung. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren zählt. Zu viel Zucker allein ist nicht die Ursache von Diabetes.
Nur übergewichtige Menschen können an Diabetes erkranken.
Falsch. Zwar ist das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, bei Übergewicht doppelt so hoch wie bei Normalgewicht und bei stark übergewichtigen Menschen sogar 3-mal so hoch. Doch der Stoffwechsel von mehr als einem Viertel der Dicken bleibt gesund. Das heißt, auch andere Risiken bedingen Diabetes. Dazu gehören zum Beispiel die familiäre Veranlagung oder das Alter. Ganz geklärt ist das nicht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass auch bestimmte Enzymwerte eine wichtige Rolle spielen. Generell aber können auch dünne und normalgewichtige Menschen an Diabetes erkranken.
Diabetes ist eine Wohlstandskrankheit.
Ganz falsch. Diabeteserkrankungen nehmen weltweit zu, vor allem Diabetes Typ 1, also Diabetes aufgrund einer genetischen Störung. Diabetes ist eine der weltweit am weitesten verbreiteten Erkrankungen. Rund 7 Millionen Menschen sind es in Deutschland. Schätzungen zufolge leiden etwa 387 Millionen Menschen weltweit unter dieser Stoffwechselerkrankung. Der überwiegende Teil der Betroffenen lebt in wirtschaftlich schwächeren Regionen. Der Diabetes breitet sich weltweit weiterhin aus. Mittlerweile sind vor allem China, Indien und Mexiko betroffen.
An Diabetes leiden nur alte Menschen.
Falsch. Zwar tritt Diabetes mellitus bei älteren Menschen häufiger auf als bei jungen. Doch Diabetes Typ 1 und 2 betreffen alle Altersgruppen. Mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche im Alter unter 19 Jahren haben Diabetes Typ 1. Jährlich gibt es mindestens 2.000 neue Fälle von Kindern und Jugendlichen im Alter von bis zu 14 Jahren. Auch Menschen mit Diabetes Typ 2 werden immer jünger. Die Anzahl der Typ 2 Neuerkrankungen hat sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht.
Diabetiker müssen sich täglich Insulin spritzen.
Richtig und falsch. Typ-1-Diabetiker müssen auf jeden Fall Insulin spritzen, weil der Körper das Hormon Insulin nicht mehr selbst produzieren kann. Für Typ-2-Diabetiker stimmt das nicht, zumindest nicht ab dem Zeitpunkt der Diagnose. Zunächst kann der Körper die Insulinresistenz noch kompensieren, indem er größere Mengen des Hormons herstellt. Erst nach vielen Jahren erschöpft sich die Bauchspeicheldrüse und produziert immer weniger. Irgendwann kann die Insulinproduktion ganz aussetzen. Dann brauchen auch Typ-2-Diabetiker Insulin von außen.
Richtig dramatisch wird es, wenn kein Insulin in Reichweite ist.
In Filmen wie Con Air oder Panic Room wälzen sich Diabetiker schwitzend am Boden und brechen zusammen, wenn keine Insulinspritze da ist. So dramatisch läuft der Insulinmangel nicht ab. Die dargestellten Schweißausbrüche mit Krämpfen sind eher Anzeichen einer Unterzuckerung, also einer zu geringen Menge an Glukose im Blut. Bei einer sogenannten Hyperglykämie, also einer krankhaft vermehrten Menge an Glukose im Blut, erwartet die Diabetiker Durst, Kopfweh, Abgeschlagenheit oder auch Übelkeit und Magenkrämpfe. Eine diabetische Ketoazidose, eine schwere Stoffwechselentgleisung, kann allerdings durchaus dramatisch sein. Sie kommt hauptsächlich bei Typ-1-Diabetikern vor, entwickelt sich relativ plötzlich und kann lebensbedrohlich werden.
Menschen mit Diabetes sollten spezielle Diabetiker-Lebensmittel essen.
Falsch. Spezielle Diabetiker-Lebensmittel oder Diät-Lebensmittel müssen nicht sein. Seit Ende 2012 dürfen Lebensmittel sogar nicht mehr als spezielle Diabetikerkost produziert und gekennzeichnet werden, weil das irreführend für die Erkrankten ist. Durch den Aufdruck für Diabetiker geeignet wird dem Konsumenten weisgemacht, das Produkt könne ohne Konsequenz für die Therapie verzehrt werden. Dennoch muss auch bei Diabetikerkeksen auf die Kohlenhydratmenge und den Energiegehalt geachtet werden. Insgesamt gelten für Diabetiker die gleichen Regeln einer gesunden Ernährung wie für Menschen ohne Diabetes. Wenig Fett, Zucker und Salz in Maßen, viel Gemüse und Früchte.
Wenn Diabetiker regelmäßig Insulin spritzen müssen, schränkt das ihr Leben erheblich ein. Und so wird intensiv an Therapiemöglichkeiten gearbeitet. Wissenschaftler suchen beispielsweise nach Wirkstoffen, die den Angriff des Immunsystems auf die Beta-Zellen verhindern. Ein vielversprechender Ansatz, wie Marian Grosser berichtet.
Wer schon länger Diabetes hat, der kennt das Spiel. Alle paar Stunden muss man sich mit einer Nadel in den Finger stechen und den Blutzucker messen. Dann zieht man mit einer kleinen Spritze Insulin auf und pumpt sich das Hormon in das Unterhautfettgewebe. Natürlich muss man die Menge davor genau berechnen und an die Nahrung anpassen. Das klingt nicht nur unangenehm, das ist es auch. Umso schöner wäre es da, wenn man das Insulin nicht künstlich von außen zuführen müsste, sondern den Körper selbst dazu bringen könnte, wieder mehr davon herzustellen. Ansätze, die körpereigene Insulinproduktion wieder anzukurbeln, die gibt es. Eine wichtige Rolle dabei spielen die sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse.
Die Beta-Zellen sind die Zellen im Körper, die Insulin produzieren und ins Blut abgeben. Das heißt, wenn der Blutzucker steigt, dann schütten sie mehr Insulin ins Blut aus und sorgt dafür, dass der Blutzucker sich wieder normalisiert.
Sagt Bengt Belgert, Forscher am Deutschen Diabeteszentrum und Spezialist für Beta-Zellen. Könnte man die Beta-Zellen ersetzen oder die Unreifen wieder in funktionstüchtige Exemplare verwandeln, käme auch die Insulinproduktion wieder in Gang. Die Patienten müssten es dann nicht mehr spritzen. Die Forschung beschäftigt sich deshalb schon lange mit Beta-Zellen. Zum Beispiel weiß man seit einiger Zeit, dass sie nicht alle gleich sind. Heiko Lickert, Direktor des Instituts für Diabetes- und Regenerationsforschung am Helmholtz-Zentrum München, erklärt das genauer.
Die sind eingeteilt in Zellen, die sehr gut auf Umweltveränderungen reagieren und reifere Beta-Zellen, die wichtig sind, um Insulin zu sekretieren.
Die einen sind also unreif und produzieren kaum Insulin, dafür können sie sich aber vermehren und zu fertigen Beta-Zellen heranreifen. Die ausgereiften Exemplare wiederum sind dann dafür zuständig, in größeren Mengen Insulin herzustellen. Zwischen Diabetes und den Beta-Zellen gibt es also einen unmittelbaren Zusammenhang. Je nach Diabetestyp werden die Beta-Zellen entweder direkt zerstört oder sie entwickeln sich zu unreifen Zellen zurück, die kein Insulin mehr herstellen können. Aber genau das macht sie für die Therapie so interessant. Lickert und seiner Arbeitsgruppe ist nun eine kleine Sensation gelungen, denn sie haben eine Möglichkeit gefunden, die verschiedenen Beta-Zelltypen voneinander zu unterscheiden. Mit Hilfe spezieller Marker leuchten die einen unter dem Mikroskop, die anderen nicht. Eine solche Unterscheidung ist bedeutend, denn
dadurch, dass wir jetzt diese unterschiedlichen Beta-Zellen identifizieren können, können wir unterschiedliche Eigenschaften von diesen Beta-Zellen ansteuern. Zum Beispiel können wir das Zellwachstum besser verstehen, können sie dann molekular und auch zellulär untersuchen.
Die Forscher können auf diese Weise viel über die Unterschiede zwischen reifen und unreifen Beta-Zellen lernen. Das ist wichtig, um einmal Therapien zu entwickeln. Denn bei einer bloßen Beobachtung soll es auf Dauer nicht bleiben.
Was uns jetzt natürlich am meisten interessiert, ist, wie können wir unreife Zellen in reife Zellen überführen? Was sind die Signale dafür? Gibt es Wirkstoffe, die das leisten?
Würde man solche finden, wäre das ein großer Schritt für zwei Behandlungsansätze bei Diabetes. Der eine ist die sogenannte Regenerationstherapie. Hier möchte man unreife Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse des Patienten durch Medikamente dazu bringen, sich in vollentwickelte zu verwandeln, also zu regenerieren. Bei der Zellersatztherapie züchtet man reife Beta-Zellen dagegen außerhalb des Körpers an, um sie dann dem Patienten einzupflanzen. Noch gibt es da aber ein Problem, wie Bengt Belgert erklärt.
Wir können Stammzellen mit komplizierten Methoden dazu bringen, zu so einer Art Beta-Zelle zu werden. Das funktioniert bereits in der Zellkulturschale, aber diese Beta-Zellen sind noch nicht fertig. Die sind sozusagen auf so einer Vorstufe. Das heißt, sie produzieren noch nicht so viel Insulin. Wir können den Zellen noch nicht beibringen, dass sie wirklich absolut Beta-Zellen sein sollen.
Aber genau das könnte dank der Ergebnisse vom Helmholtz-Zentrum einmal möglich sein. Je besser die Forscher die Prozesse verstehen, die bei der vollständigen Reifung einer Beta-Zelle ablaufen, desto besser können sie sie imitieren.
Für die Zukunft können wir dann reifere Beta-Zellen transplantieren, in der Hoffnung, dass die dann natürlich die richtigen Mengen an Insulin sezernieren.
Diese Zukunft ist aber noch ein gutes Stück entfernt. Denn so toll die neuen Erkenntnisse auch sind, bis man die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, für die Therapie beim Menschen einsetzen kann, wird es noch dauern.
Allein in Deutschland leiden rund 6 Millionen Menschen unter Diabetes. Die Krankheit ist chronisch, aber lässt sich meist ganz gut behandeln. Kompliziert kann es allerdings werden, wenn das sogenannte diabetische Fußsyndrom hinzukommt. Die Füße sind schlecht durchblutet und Wunden heilen nicht richtig. Im schlimmsten Fall müssen der Fuß oder auch das ganze Bein amputiert werden. In Deutschland passiert das viel zu oft, so die Deutsche Diabetesgesellschaft. Es gibt schonendere Verfahren. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
Das Diabeteszentrum in München Solln. Eckhard Kohmann kommt regelmäßig mit seiner Frau vorbei, um seine Fußwunde versorgen zu lassen. Angefangen hat alles vor gut 2 Jahren, sagt Brigitta Kohmann.
Er bekam eine neue Herzklappe und dann musste er natürlich viel liegen. Und dann eines Tages hat man festgestellt, dass er eine Wunde hat am Fuß.
Einfach vom Liegen im Krankenhausbett. Aus einer Druckstelle wurde eine kleine Wunde. Die Haut platzte auf. Normalerweise wächst das einfach wieder zu. Doch bei Menschen mit Diabetes sind die Füße häufig schlecht durchblutet. Es kommt zu einer Wundheilungsstörung, die der Patient oft nicht bemerkt, weil seine Nerven ebenfalls vom Zucker in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Es tut ihm nicht weh.
Ja, und dann hat ein Arzt gesagt, naja, den Fuß muss man halt abnehmen. Mein Mann hat gesagt, das gibt's ja gar nicht.
Und dann habe ich so gemacht.
Eckhard Kohmann zeigt den Vogel. Das Ehepaar hatte Glück. Nach der Reha fanden sie einen Pflegedienst, der zufällig auch eine Wundspezialistin anbieten konnte. Die hat sich ein Dreivierteljahr um die Wunde gekümmert, bis sie die Kohmanns an das Diabeteszentrum in Solln überwiesen hat. Denn die Wunden wollten nicht zugehen und sie befürchtete, dass mittlerweile auch der Fußknochen beschädigt sein könnte. Ein typischer Fall, sagt Arthur Grünerbel vom Diabeteszentrum.
Zum Beispiel Großbritannien, wo man ja auch über vieles schimpfen kann im Gesundheitssystem, hat es im Durchschnitt 9 Tage gedauert, bis ein diabetischer Fuß im Spezialzentrum war. Und in Deutschland im Durchschnitt 3 Monate.
Der Internist und Diabetologe leitet das Diabeteszentrum. Es ist Teil des Fußnetzes Bayern, das er mitgegründet hat.
Damit eben sowohl Patienten als auch Hausärzte oder Angehörige oder auch Fachkollegen in ihrer Gegend auch die finden können, die sich eben auf die Behandlung von Menschen mit diabetischen Füßen und Fußwunden spezialisiert haben.
Je länger eine Wunde beim diabetischen Fußsyndrom schlecht behandelt wird, desto höher ist das Risiko, dass Zehen oder der Fuß am Ende amputiert werden müssen. In Deutschland werden jedes Jahr 40.000 Gliedmaßen wegen Diabetes abgenommen.
Dann haben wir alle 13,4 Minuten eine diabetesbedingte Amputation in Deutschland. Also während wir uns jetzt hier unterhalten, hat auch schon wieder eine stattgefunden. Weil eben einfach das Krankheitsbild per se noch nicht so in aller Köpfe steckt als Krankheitsbild, wo man schnell handeln muss.
Das Problem, Hausärzten ist oft nicht bewusst, dass Wunden bei Diabetikern solche schwerwiegenden Folgen haben können. Einfach ein Pflaster drauf reicht hier nicht. Diabetiker brauchen häufig auch speziell angefertigte Schuhe, damit sie keine Druckstellen bekommen, an denen später die Haut aufplatzen könnte. Interdisziplinäre Teams sind gefragt. Das deutsche Gesundheitssystem gibt das oft nicht her, sagt Baptist Gallwitz, der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Sein Vorwurf? Den Krankenhäusern ist es oft zu teuer, langwierig eine Wunde zu behandeln. Eine Amputation sei billiger.
Weil die Prozedur der operativen Behandlung in der Fallkostenpauschale oft mehr bringt als die konservative Behandlung. Das Bett ist kürzer belegt, kann wieder neu belegt werden und dadurch macht ein Krankenhaus mehr Umsatz.
Auch Arthur Grünerbel zahlt bei der Behandlung von Patienten wie Eckhard Kohmann im Grunde drauf. Die Zeit, die er und sein Team für die Wundbehandlung einsetzen, um einen Fuß zu retten, erstattet ihm die Krankenkasse nur zum Teil. Dabei kann so eine Amputation ziemlich gefährlich sein.
Leider ist es ja so, dass Patienten, die Amputationen in Unterschenkelhöhe erhalten, eine Sterblichkeit sozusagen ein Jahr nach dem Eingriff haben, die im Prinzip vergleichbar ist mit einer doch mittelschnell fortschreitenden Krebserkrankung.
Wenn oberhalb des Sprunggelenks amputiert wurde, stirbt jeder dritte Patient an Komplikationen innerhalb eines Jahres. Besonders bitter, wenn der Patient in den Wochen und Monaten vorher optimal in einem spezialisierten Zentrum behandelt worden wäre, wäre in vielen Fällen die Amputation erst gar nicht nötig gewesen. Die Kohmanns auf jeden Fall sind froh, dass Eckhard Kohmann seinen Fuß noch hat, auch wenn die letzten Jahre nicht einfach waren.
Man muss sich immer wieder neu motivieren und sagen, Schatz, bis hierher haben wir es geschafft und jetzt schaffen wir den Rest des Weges auch noch.
Schwere Operationen ließen sich auch in anderen Bereichen oft vermeiden. Dr. Martin Marjanovic ist einer der führenden Wirbelsäulenspezialisten in Europa und davon überzeugt, dass Operationen meist nicht der richtige Weg sind. Ich habe mit Martin Marjanovic über das Kreuz mit dem Kreuz gesprochen und ihn zunächst gefragt, was er Patienten rät, die mit der festen Überzeugung zu ihm kommen, dass sie operiert werden müssen.
Wenn Patienten zu mir kommen und zu mir zum Beispiel sagen, Herr Doktor, mein Arzt hat gesagt, die Hüfte muss man operieren, dann sage ich, also jetzt übertrieben, ganz ehrlich, Ihr Arzt hat gelogen. Sondern ich erkläre natürlich dem Patienten, dass bei einem degenerativen Leiden, wenn ein Patient und ein Arzt im Zimmer sitzen, ein einziger entscheidet, ob operiert wird oder nicht, und das ist der Patient.
Warum wird denn eigentlich so häufig operiert? Auf welcher Grundlage passiert das? Auf der Grundlage von Röntgenbildern oder?
Die Therapie wird nie aufgrund eines Bildes gestellt, sondern sie wird immer aufgrund dessen gestellt, ob der Patient sagt, so kann ich nicht mehr leben. Und dann sage ich immer noch, erst wenn er sagt, so kann ich nicht mehr leben, nachdem die konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind.
Das war aber doch nicht immer so. Was hat sich im Vergleich zu früher geändert?
Wenn Sie sich überlegen, dass Sie früher mal 4 Wochen pro Patient hatten und heute 8 Tage, müssen Sie kapazitätsmäßig, muss die Trommel sich ja immer schneller drehen. Wenn Sie, die Indikationen werden sehr, sehr weit gestellt. Die Chefärzte stehen unter einem massiven Druck. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine große Klinik haben, dann gibt es immer so 2, 3 Fachrichtungen, die ernähren den Rest der Klinik. Also zum Beispiel mit Kindermedizin verdienen sie kein Geld. Also das Lukrativste im ganzen System sind Wirbelsäulenoperationen und Endoprothetik. Und wenn eine Klinik sowas nicht hat, ist sie schwer überlebensfähig.
In welchem Alter sind denn die meisten Patienten, die beispielsweise jetzt an der Wirbelsäule operiert werden?
Das immer jünger werden der Operierten in Deutschland. Also dass zum Beispiel das Durchschnittsalter der Hüftoperierten immer weiter nach unten geht, kommt nur dadurch zustande, dass halt der Bedarf einfach erhöht wird.
Gibt es denn dazu spezielle Zahlen, konkrete Zahlen?
Wenn Sie die Operationszahlen am Rücken sehen, operieren wir Deutschen ein Vielfaches dessen, was in anderen Ländern operiert wird. Ich habe schon gesagt, also über 3-mal so viel wie die Franzosen, 6-mal so viel wie die Engländer, 8-mal so viel wie die Italiener pro Kopf der Bevölkerung. Sie müssen bloß mal die Karte von Deutschland anschauen. Wenn Sie jetzt Deutschland anschauen und die Zahl der Hüftoperationen anschauen, dann haben Sie zum Beispiel oben in Mecklenburg-Vorpommern ja nicht gerade eine Gegend, die nur aus Jugendlichen besteht, sondern eher eine ältere Bevölkerung. Und Sie vergleichen den Großraum München oder gerade das wohlhabende Bayern, dann ist die Zahl der Operierten pro 100.000 Einwohnern differiert um die Prozentzahl 300. Also das heißt, Sie haben hier, hier, wo Sie eine große Versorgung haben, wo Sie viele Ärzte haben, München hat so viele Kernspintomographen wie ganz Norditalien und Nordfrankreich. Da wird ein schnelles Bild gemacht und aufgrund des schnellen Bildes wird eine schnelle Indikation gestellt.
Aber es gibt doch da sicher Leitlinien, an die sich die Ärzte und Krankenhäuser halten müssen.
Die Leitlinien zum Beispiel am Rücken, wir sagen ganz klar, ein Patient mit einem, wie wir sagen, unkomplizierten Rückenschmerz. Ein unkomplizierter Rückenschmerz ist ein Schmerz ohne neurologische Ausfälle. Sollte in den ersten 6 Wochen nicht gekernspint werden, weil das Bild macht die Krankheit. Ja. Auf der anderen Seite wissen wir von allen internationalen Studien, dass Bandscheibenschmerzen nach 6 bis 12 Wochen in 85% der Fälle verschwinden. Also Sie müssen sich vorstellen, für eine konservative Therapie eines Rückenleidens bekommt ein niedergelassener Orthopäde je nach KV-Bereich, wo er ist, zwischen 27 und ungefähr 35 Euro für 3 Monate Behandlung. In dem Moment, wenn der in den Operationssaal geht, ist der im Durchschnitt, das kann man auch nicht, weil jede OP ist ja anders, ist er im Durchschnitt 10.000 Euro wert. Und je mehr Sie machen, je mehr Sie operieren, umso höher ist natürlich das Ergebnis, weil wenn Sie eine Etage machen, bringt es 5.000 Euro, wenn Sie versteifen. Wenn Sie 2 Etagen versteifen, bringt es 7.500 Euro. Wenn Sie 3 Etagen versteifen, bekommen Sie 10.000 Euro. Das heißt, das ist ja dasselbe, das können Sie in der Kardiologie mit den Stents ja genauso sehen. Wir machen in Deutschland 5,5-mal so viele Stents in Männerherzen hinein wie die Franzosen.
Welche Studien gibt es denn dazu, zu dem Problem, dass oft unnötig operiert wird? Gibt es auch Menschen, die keine Schmerzen haben und eigentlich Schmerzen haben müssten?
Wenn Sie schmerzfreie Menschen nehmen, schmerzfreie Menschen, die von sich sagen, sie sind rückengesund. Und wer ist rückengesund? Der keine Schmerzen hat. Ja? Hat ein Freund von mir eine Studie in Boston gemacht. Der hat einfach Menschen genommen, die von sich sagten, sie sind rückengesund, hat sie nach Alter eingeteilt und hat geschaut, was finde ich denn bei den Gesunden? Und bei den gesunden 70-Jährigen hat er bei 92% der Patienten Bandscheibenvorfälle gefunden, 98% Verschleiß der Wirbelgelenke und in 40% Spinalkanalstenosen. Eigentlich hätten sie Beschwerden haben müssen, aber sie haben nun mal keine Beschwerden und damit sind sie gesund. Auf der anderen Seite sind von den chronisch Rückenkranken, also von den Leuten, die länger krankgeschrieben sind, also länger als 3 Monate Beschwerden, multiple Therapieversuche und so weiter, haben 60% keinen Befund.
Hat die Art der Diagnose und die Häufigkeit von Operationen, die anschließende Behandlung, also auch was mit der Ausbildung der Ärzte zu tun, dass sich auch die Ausbildung der Ärzte verändert hat? Welche Rolle spielt das? Wie schätzen Sie das ein?
Da ist natürlich eine Generation herangewachsen, die auch von ihrer Erziehung her ja auch glaubt, dass das, was sie tut, richtig ist. Ich meine, wenn einer Orthopädie in wie ich Ihnen gesagt habe, hier in einem großen oder Wirbelsäulentherapie, der hat doch nie gelernt, wie man mit einem Schmerzpatienten spricht und wie man zum Beispiel durch Ängste oder durch Hoffnung Schmerzen beeinflussen kann. Für den endet der Wirbelsäulenpatient an den Kopfgelenken. Und der hat auch nie, und das interessiert meine Kollegen, also nicht alle, aber es interessiert auch viele nicht, dass wenn sie Rückenschmerzen behandeln, sie eigentlich 2 Organe haben. Sie können den Rücken haben, ich habe Ihnen ja gesagt, von den chronisch Rückenkranken haben 60% keinen Befund, aber ein Organ spielt immer mit. Und das ist das Großhirn. Denn dort entsteht der Schmerz oder entsteht nicht. Und wenn Sie das nicht berücksichtigen, werden Sie nie verstehen können, warum der eine mit einem großen Bandscheibenvorfall nie erfährt, dass er ihn hat und der andere mit einem kleinen Bandscheibenvorfall nicht mehr aus dem Bett kommt.
Der Wirbelsäulenspezialist Dr. Martin Marjanovic. Er rät dazu, immer eine zweite Meinung einzuholen, bevor man sich unters Messer legt. Das war's für heute aus der Medizin. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.